Fight Club, der Podcast für alle, die Steuerberatung digital denken, mit Raphael Kammer und Daniel Kelberer.
Ja, sehr schön. Herzlich willkommen. Ja, zur ersten Folge des Fight Clubs, dem Podcast für alle, die Steuerberatung digital denken. So ist zumindest unser Anspruch. Mein Name ist Raphael Kammer und gemeinsam mit Dr. Daniel Kelberer spreche ich heute hier über die Themen, die die Branchen gerade wirklich bewegen. Wir sind die Herausgeber des Lehrbuchs, quasi gleichnamig für den Fachassistenten Digitalisierung und IT-Prozesse, das im Jahr 2024 in der ersten Auflage beim Kiel Verlag erschienen ist. Ja, und dieses Lehrbuch war für uns eigentlich der Auslöser zu sagen, wir wollen das Thema der Digitalisierung in der Steuerbranche auch nochmal aus einem etwas anderen Blick betrachten. Nun, in dem vom Klang zumindest gleichnamigen Film, dem Fight Club, da suchen Menschen nach Orientierung in einer zunehmend komplexen Welt. Im Fight Club, den wir hier betreuen, wollen wir es genau andersherum machen. Wir wollen Orientierung geben für eine Steuerberatung, die digitaler, effizienter und zukunftsfähiger wird. Im Mittelpunkt hier stehen dabei vor allem die Future Skills, also die Fähigkeiten, die Mitarbeitende heute brauchen, um Kanzleien aktiv in die digitale Zukunft zu führen und zu begleiten. Und ergänzend dazu wollen wir natürlich auch über zentrale Fragen der digitalen Transformation in der Steuerbranche sprechen. Ja, all das erwartet euch und Sie heute, beziehungsweise auch in den kommenden Folgen des Fight Clubs. Schön, dass Sie alle dabei sind und zuhören. Und jetzt starten wir mit der Folge 1.
Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite zur ersten Folge. Wie bereits gehört haben, befindet sich die Steuerberatung in einem tiefgreifenden Wandel, das heißt digitale Geschäftsmodelle, automatisierte Datenflüsse, neue Plattformstrukturen, auch eine fortschreitende Technologisierung verändert nicht nur die Arbeitsweise in den Kanzleien, sondern eben auch das Besteuerungsverfahren insgesamt und eben die Interaktion mit den Mandantinnen und Mandanten und eben auch mit den Finanzbehörden. Gleichzeitig muss man festhalten, dass eben neue Anforderungen an die Datenqualität, an die Prozesssicherheit, an Schnittstellenmanagement und ganz allgemein an die digitale Compliance entstehen. Und diese Entwicklungen zeigen eben ganz deutlich, dass ja, klassische steuerliche Expertise allein nicht mehr ausreichend ist. Vielmehr braucht es ein neues Kompetenzprofil, um eben die steuerliches Wissen mit Prozess, mit IT-Verständnis in Einklang zu bringen. Und genau hier setzt eben der Fachassistent Digitalisierung und IT-Prozesse, kurz eben FIDE, an. Er ist sozusagen die erste kammerrechtliche Fortbildung, die diese interdisziplinäre Schnittstellenkompetenz, ja, ich möchte schon sagen, systematisch aufbaut und damit eben einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung des Berufsstandes als solches leistet. Und deswegen freue ich mich und wir freuen uns sehr, heute zwei ausgewiesene Experten auf diesem Gebiet begrüßen zu dürfen zur ersten Folge dieses Podcastes, die eben an der Entstehung und eben auch die Ausgestaltung des Teils eben mitgewirkt haben. Das ist einmal Herr Dr. Enrico Rennebart. Rennebart war bis Juni 2022 Referatsleiter bei der Bundessteuerberaterkammer und eben auch verantwortlich für die Betreuung des Ausschusses 20 sowie eben für den FIDE, ja, eingesetzten Arbeitskreis. Seit Juli 2022 ist er Geschäftsführer des Steuerberaterverbands Berlin-Brandenburg, der eben über sein Fachinstitut auch Vorbereitungskurse zur Qualifizierung zum FIDE anbietet.
Daniel, darf ich da ganz kurz schon einmal zwischengehen, nur für all diejenigen, die sich mit den Kammern nicht so gut auskennen, weil ich musste es ehrlich gesagt auch einmal nachlesen. Der Ausschuss 20 der Bundessteuerberaterkammer ist der Ausschuss, der sich um die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden in Kanzleien kümmert. Das habe ich doch hoffentlich richtig wiedergegeben.
Ja, exakt, genau.
Und da hören wir schon den zweiten Gast, Herrn Alexander Schüffner, den wir auch recht herzlich begrüßen dürfen, der nicht nur als Ausschussvorsitzender, sondern eben auch als Präsidialmitglied der Bundessteuerberaterkammer und als Präsident eben der federführenden Steuerberaterkammer Berlin, ja, maßgeblich an der Entwicklung dieser Prüfungsordnung und der Konzeption des FIDEs beteiligt war. Und das kann man auch noch in Ergänzung sagen, die Steuerberaterkammer Berlin ist hier bundeseinheitlich für die Erstellung der Klausuren verantwortlich und koordiniert den gesamten Prüfungsablauf für das Bundesgebiet. Ja, und damit herzlich willkommen. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie Zeit gefunden haben. Ja, wir würden gerne die Gelegenheit nutzen und im ersten Momentum die Vision zum FIDE besprechen. über die Konzeption, über die Gründe der Konzeption, welche Herausforderungen es eben bei Ihnen in dieser Arbeit am Beginn sozusagen dieses Weges stand. Und gerade jetzt aus meiner wissenschaftlichen Perspektive ist ja Digitalisierung nicht nur technisch, sondern organisatorisch, rechtliche Natur. Und wir brauchen neues Know-how, wir brauchen Prozessgestaltung, Datenarchitekturen, haben wir schon gehört, Besteuerungsverfahren ändern sich. Deswegen würde ich gerne mit Ihnen beginnen, mit Ihren Beinen beginnen und zunächst die Frage in den Raum werfen. Welche Ausgangssituation war das sozusagen, als Sie die Arbeit in den Ausschüssen begonnen haben? Welche strukturellen, welche technischen Veränderungen haben Sie damals identifiziert? Wie sind Sie auf den Bedarf der Qualifizierung gekommen und wie wird sich das vielleicht auch, bis in die Glaskugel geblickt, verändern in Zukunft?
Ja, vielleicht kann ich da ein bisschen was dazu sagen. Wie sind wir drauf gekommen? Digitalisierung, Automation ist eigentlich für die Steuerberatungsbranche nichts Neues. Wenn man sich überlegt, dass die DATEV 1966 gegründet worden ist, dann waren wir immer schon daran interessiert, viel zu automatisieren, um einfache Tätigkeiten durch die Maschine machen zu lassen. Ja, seit 1966. Das bedurfte früher aber nicht besonderer Fähigkeiten, sondern man hat gelernt, mit diesen Werkzeugen umzugehen. Ja, also was das nicht alles gab in der Entwicklung, das gehörte zum Arbeitsalltag einer aller Fachangestellten in den Kanzleien, sich mit dieser Technik zu beschäftigen. Ja, also ich glaube, seit 1966 gab es noch keine PCs in den Büros, sondern die kamen dann irgendwas Mitte der 90er Jahre. Ja, dann hat man mit Modem irgendwie Sachen nach DATEV übertragen und so weiter. Lustige Geschichten, dann kam das Internet. Am Ende ist es tatsächlich so, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit uns zum Nachdenken gebracht hat. Denn alles, was sich entwickelt hat, war früher dann doch noch, sage ich mal, erlernbar über einen gewissen Zeitraum. Das hat sich natürlich exorbitant verschnellert oder die Geschwindigkeit ist aufgenommen worden. Es gibt so viele Entwicklungen, so schnelle Entwicklungen. Und was wir festgestellt haben, es wird immer von den Digital Natives gesprochen, ja, Digital Natives. Aber das sind gar nicht die Qualifikationen, die wir in den Kanzleien brauchen. Das heißt, in den Kanzleien war ein Bedarf da. Und es gibt eine Studie, die sagt, eine von 7 Personen hat eine Affinität zu Digitalisierung, Automation, zu dieser Technik. Und wir haben uns eben die Frage gestellt, wenn wir Schritt halten wollen mit den Entwicklungen und wenn wir nicht nur Schritt halten wollen, sondern wenn wir auch diese Entwicklung für uns nutzen wollen, ja, wenn wir den Mehrwert einbauen wollen in die Kanzleien, dann müssen wir Mitarbeiter, mindestens mal ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kanzleien befähigen, sich damit zu beschäftigen und das auch beurteilen zu können und damit umgehen zu können. Und da war dann die Idee, weil wir auch vor einiger Zeit festgestellt haben, im Bereich der beruflichen Weiterentwicklung bei Steuern, Ausschuss 20, ja, wir hatten früher den Fachangestellten und den Steuerfachwirt und dann ging es zum Steuerberater, haben wir festgestellt, die Entwicklung ist tatsächlich eine größere Diversifizierung, die wir brauchen. Und dann begann das mit dem Fachassistenten, eine Zwischenebene zwischen Fachangestellten und dem Fachwirt. Dort war dann der Fachassistent für Lohn und Gehalt, weil man festgestellt hat, Lohn und Gehalt ist ein ganz großer Schwerpunkt. Dann gab es als nächsten den Rechnungswesen- und Controlling-Fachassistenten. Und dann war natürlich der Sprung nicht weit zu sagen, also dann brauchen wir eigentlich auch jemanden, der im Bereich Digitalisierung und IT-Prozesse das Wissen in die Kanzleien trägt, ja, und die Mehrwerte hebt und auch die Kanzleien befähigt und auch die anderen Mitarbeiter mitnimmt, denen die Angst nimmt, ja. Ihr braucht das sozusagen, doch da keine Angst davor haben. Das sind tolle Werkzeuge. Wenn wir sie nutzen, wir werden niemals untergehen. Man muss uns immer brauchen. Aber wenn wir sie nicht nutzen, dann werden wir untergehen. Das ist das Problem, ja. Und insofern war das die Idee, diese Fachassistentenprüfung zu entwickeln. Und da haben wir uns zusammengesetzt mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis, die aus unserer Sicht schon sehr weit da vorne waren. Ja, es gibt ja verschiedene Geschwindigkeiten, wie die Kanzleien in der Automation, in der Digitalisierung dabei sind. Und mit denen haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, was brauchen wir denn eigentlich hier für Fähigkeiten? Denn es sind ja nicht nur die Fähigkeiten bezüglich Digitalisierung, Automation, Prozessverständnis und so weiter, sondern wir brauchen auch Verständnis in der Kommunikation, also hin zu den Mandanten, intern natürlich auch Kolleginnen und Kollegen mitnehmen, eine gewisse Digitalstrategie aufbauen. Aber wir brauchen auch ein bisschen verfahrensrechtliche Kompetenzen, denn wir müssen natürlich immer sicherstellen, dass wir eine saubere Datenkonsistenz haben. Und da wird auch die Finanzverwaltung drauf gucken. Da gucken die als allererstes drauf. Ja, die gucken drauf, dass da nichts verloren geht oder an der falschen Stelle ankommt. Das ist der Finanzverwaltung ganz wichtig. Deshalb, E-Rechnung ist das eine und was für Format und wie ist das Verständnis. Aber dass das alles sauber von A nach B und C geht, ja, und nachvollziehbar ist und plausibel ist und konsistent ist, dafür gibt es eben die Abgabenordnung, dass das Verfahrensrecht ist. Dann wundert man sich vielleicht ein bisschen, dass beim Assistenten IT auch ein bisschen Verfahrensrecht dabei ist. Ja, aber das brauchen wir eben, um in Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung saubere Prozesse abzubilden und eben auch die Unternehmen zu stützen. Ja, also, oder zu schützen, muss man sagen. Ne? Also, Tax Compliance Management Systeme sind auch ein Ausfluss dieses Bedürfnisses, dass wir sagen, die Daten müssen absolut sicher sein, müssen konsistent sein, müssen plausibel sein. Nur dann können wir damit arbeiten. Das ist so ein bisschen so die Entwicklung, warum wir gesagt haben, das wäre uns doch eine Fortbildungsprüfung wert. Und wie gesagt, alle 21 Kammern bieten sie an. Ja, wir haben aber auch Schwerpunkte. Berlin nimmt die Prüfung für verschiedene Kammern ab. Die sagen, macht ihr das mal, ihr könnt das besser. Wir machen das zentral in Berlin für einige Kammern. Es gibt andere Kammerverbünde, die es machen. Aber theoretisch kann jeder Fachangestellter in Deutschland oder eben auch mit anderen Qualifikationen, da haben wir in der Prüfungsordnung auch die Möglichkeit zu sagen, es muss kein unmittelbarer Fachangestellter sein, es kann auch jemand sein, der mit anderen Qualitäten in der Kanzlei ist, können diese Fortbildungsprüfung machen bei den Kammern und bekommen dann eben tatsächlich auch dann ein Zertifikat, dass sie diese Prüfung bestanden haben.
Super. Herr Rennebart, Sie haben das ja auch von Tag 1 an mit begleitet. Erklären Sie doch mal kurz Ihre Rolle, welchen Beitrag Sie damals schon leisten durften.
Genau, also ich habe im Endeffekt als Referatsleiter in die rechtlichen Rahmen gegossen. Also die Ideen, die wir hatten im Endeffekt, die Prüfungsinhalte im Endeffekt darzustellen, die haben wir dann wirklich in der Rechtsverordnung. Da gab es auch wirklich strikte Anforderungen seitens des Gesetzgebers. Das musste alles auf dem DQR Niveau 5, also auf den deutschen Qualifikationsrahmen auf dem Niveau 5 für den Fachassistenten dann eingliedert werden. Es gab bestimmte Schreibweisen und Formulierungen. Also nur handlungsorientiert muss es alles im Endeffekt formuliert sein. Da hatten wir auch nochmal alle anderen Prüfungsordnungen so umformuliert, auch beim Steuerfachwirt und nachher auch nochmal beim Fachassistenten Lohn und Gehalt. Früher kennen Sie ja vielleicht ganz einfach nur die ganz normalen Begrifflichkeiten, wie es jetzt auch bei der Steuerberaterprüfung der Fall ist. Also einfach Verfahrensrecht und fertig, ja. Und jetzt muss es wirklich mit dem Verb und Substantiv aktiv formuliert worden sein. Da habe ich mich im Endeffekt drum gekümmert. Also aus dem Arbeitskreis kam wirklich die Fachinformation, welche Prüfungsinhalte oder was wird wirklich jetzt gefordert von den Mitarbeitern oder was ist auch vorhanden schon, ja. Also wollen nicht nur wirklich neue Mitarbeiter befähigen, sondern auch die Mitarbeiter, die es ja schon gab, die sich über Jahre ja schon intensiv um die Digitalisierung gekümmert haben, auch abholen, ja. Da gibt es wirklich schon Experten, die haben sich wirklich total engagiert, haben sich so, wie wir es jetzt auch schon abgebildet hatten in der Prüfungsordnung, ja schon wirklich jahrelang um die IT in der Kanzlei gekümmert, wirklich die IT-affinen Mitarbeiter, und denen wollten auch wirklich eine Möglichkeit geben, dass dieses Wissen auch honoriert wird mit einer Kammerprüfung, mit einem Zertifikat, mit einem Abschluss. Und so haben wir wirklich versucht, den bestehenden Situation abzubilden, aber auch wirklich eine Zukunftsperspektive für neue Mitarbeiter aufzuzeigen, sich weiter auch im Berufsstand, in den Kanzleien weiterentwickeln zu können. Ja, und meine Aufgabe war es wirklich, diese Rechtsverordnung zu formulieren, zu schreiben, auch so weit vorzubereiten, dass das dann halt im Endeffekt abgestimmt werden kann. Also einerseits im Ausschuss, dann im Präsidium der Bundessteuerberaterkammer, dann in der Bundeskammerversammlung, und dann hat es den Weg weitergenommen natürlich in die einzelnen Landesministerien, nachdem welches Ministerium da Kultur, Schule, Bildung zuständig war in den Ländern, um es dann wirklich nachher den Stempel runterzumachen und genehmigt vom Land XY, die dann auch die Prüfung angeboten haben.
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Also ich bin habe 2014 angefangen, in einer Steuerkanzlei zu arbeiten, dort klassisch als Steuerassistent, ne, Buchhaltung, Jahresabschlüsse, habe aber schon sehr viel die digitalen Abläufe gemacht und habe dann auch mit der Kanzlei mich in dieses Thema ein bisschen reingearbeitet. Und als wir dann mit dem FEIT-Lehrbuch angefangen haben und wir dann halt auch aus der Steuerberaterkammer einmal so dieses Skript bekommen haben, ne, was ist da eigentlich alles Gegenstand, fühlte ich mich wirklich schön abgeholt, weil im Prinzip all das, was wir damals gemacht haben, ohne dass wir irgendwie einen roten Faden hatten, ne, der uns gezeigt hat, welche Themen gilt es eigentlich alles zu berücksichtigen, wenn man sich halt mit der Digitalisierung einer Kanzlei und auch der Zusammenarbeit mit dem Mandanten beschäftigt, tatsächlich da einmal alles zusammengefasst. So. Und ne, ich habe es quasi als Learning on the Job erfunden oder empfunden. Und fand das dann tatsächlich sehr inspirierend zu sehen, wie das dann einmal alles so schön auch aufbereitet war, dass man sagt, daran kann man sich jetzt tatsächlich orientieren. So. Weil was Sie ja gerade beschrieben haben, war ja so dieser rechtliche Rahmen, ne, was muss man eigentlich prüfungsrechtlich, damit als Feitler jemand die Prüfung ablegen darf. Da sind ja, glaube ich, die meisten, die nachher die Prüfung teilnehmen, gar nicht involviert. Die wissen ja gar nicht, welcher Aufwand und auch welcher Zeitrahmen dahinter steckt, um so einen Fachassistenten überhaupt erstmal richtig anzubieten.
Sie haben jetzt ja gerade dargelegt, dass im Endeffekt wir haben zwei Ebenen gehabt. Wir haben den Gesetzgeber, wir haben aber auch freilich die Kammern und damit auch die vertretenen Steuerberaterinnen und Steuerberater. Wenn man jetzt eben auf die Kompetenzlücke, Kompetenzprofile mal blickt, also wir haben jetzt gehört, wir haben eigentlich einen tiefgreifenden Wandel in den Organisationsstrukturen. Wir haben Workflows, die mittlerweile ja, automatisiert werden, der Entstehungsprozess wird mithin immer digitaler. Wir haben es gerade gehört, E-Rechnungen, Verfahrensrecht, Plausibilitätsprüfungen. Wir haben Schnittstellenverständnis und Abhängigkeiten vor allem. Wir haben Prozesslandschaften. Wir haben Algorithmen. Wir haben Betriebsprüfungen, die mithin digital ablaufen. Jetzt habe ich aber auch ja die Sichtweise der Kanzleien. Und die Kanzleilandschaft ist ja auch ganz unterschiedlich. Wir haben kleinere Kanzleien, wir haben Gesellschaften, auch Gesellschafter in Berufsausübungsgesellschaften wiederum. Wie ist die Perspektive, also diese unterschiedliche Perspektive da in den Entstehungsprozess reingekommen, beziehungsweise das Anforderungsprofil ist ja auch dann anders wahrscheinlich am Ende des Tages. Wie haben Sie das abgebildet?
Also da kann man nur sagen, ja, wir sind eine sehr, sehr heterogene Kanzleilandschaft, muss man wirklich sagen. Es hängt gar nicht so von der Größe ab, sondern es hängt eigentlich auch von den Kanzleiinhabern ab, wie die Zukunft sehen und wo weit vorne sind sie. Und es gibt sicherlich auch Kanzleien, die hoffen, noch drumherum zu kommen. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und am Ende ist es tatsächlich so, wir müssen uns diese Entwicklung annehmen, wir müssen diese Werkzeuge für uns nutzen, wir müssen die Mehrwert für uns nutzen und dann werden wir bestehen, aber wer das eben nicht nutzt, der wird nicht bestehen. Deshalb haben wir uns tatsächlich fokussiert auf die Kanzleien, die wirklich weit vorne waren, weil wir wollten über den Fachassistenten natürlich auch Impulse geben, Impulse in die Kanzleien hinein, ja, Impulse Richtung der anderen Mitarbeiter, auch Impulse Richtung der Mandanten, deshalb ist es auch ein Teil, der in der Prüfungsordnung sogar eigen genannt wird, ne, digitale Arbeitsabläufe im Mandatsverhältnis, also auch Mandanten zu befähigen. Wir sind ja auch diejenigen, die dann die Mandanten beraten sollen. Die kommen dann teilweise zu uns und fragen, na, welche Kassensysteme würden Sie denn empfehlen? Weil die natürlich auch etwas hilflos sind. Auch das macht natürlich ein Fachassistent für Digitalisierung. Aber eben nicht nur er, sondern eigentlich müssten das auch so gut wie alle Mitarbeiter können. Aber wir wollten eben diesen Impuls setzen, diesen Stein ins Wasser werfen in der Kanzlei, der dann die Wellen schlägt in die Mitarbeiterstruktur bis hin zum Chef und natürlich über den Chef hinaus in die Mandanten hinein. Und wenn ich mir jetzt anschaue, ja, 122 AAO geändert wird, das heißt also alle werden mit digitalen Bescheiden beglückt, ob sie wollen oder nicht, ja, dann ist man gut beraten, wenn man das schon jetzt macht und sagt, das ist eine tolle Sache, ja, ich brauche jetzt nicht mehr auf die langwierige Post warten, ob der einmal in die Woche kommt oder dreimal, vollkommen egal, weil ich kriege über Nacht die Gescheide eingespielt und kann sie eins zu eins weitergeben. Also auch die Finanzverwaltung hat natürlich den Druck, die brauchen auch die Automatisierung, die Digitalisierung, um eben effizient zu werden und machen wir uns nichts vor. Wir haben Fachkräftemangel und auch natürlich, das ist ein bisschen Hoffnung, dass wir den Fachkräftemangel damit ein bisschen abmildern, dass wir eben Standardtätigkeiten, Klammer auf, zu denen vielleicht auch gar keiner Lust hat, ja, dass wir das automatisieren und für uns eben nutzen. Das war so die Idee. Und insofern haben wir uns tatsächlich orientiert an den Kanzleien, die da sehr weit vorne waren und die so ein bisschen visionär unterwegs sind. Das war ja unsere Zielvorstellung.
Mhm. Vielleicht mit Blick auf die Prüfungsordnung, die ja nun daraus entstanden ist, ne, haben wir ja schon gehört, wir haben halt juristische Themen, die da reingehören, wir haben technologische Themen. In der Praxis würden wir aber konstatieren, gibt es vor allem auch methodische Anforderungen, die halt die Mitarbeitenden in den Kanzleien erwerben müssen, um gerade auch so Veränderungsprozesse mit zu begleiten, also all die Themen, die halt im Rahmen der digitalen Transformation eine Rolle spielen. Können Sie doch erinnern, wie sind Sie da so vorgegangen, um so ein bisschen diesen Mix da reinzubringen? Ne? Weil ich meine, viele Menschen, die in der Steuerkanzlei arbeiten, haben natürlich eine sehr fachliche Tiefe in dem, was sie ausführen. Das heißt, so eine gewisse juristische Orientierung braucht man natürlich, ne? Und eine technische Orientierung hat man, indem man Anwenderin oder Anwender einer Software ist, in der halt sehr viele Datenverarbeitungsprozesse in Kanzleien laufen. Aber da so einen Mix reinzukriegen, um auch eine gewisse Attraktivität für ein Berufsbild aufzubauen, wo Leute Lust haben, sich reinzuentwickeln. Haben Sie das irgendwie mit Bedacht gemacht oder mussten Sie gewichten, welche Informationen oder welche Kompetenzen müssen vermittelt werden, damit jemand aus Ihrer Sicht diesen Job auch dann richtig ausführen kann? Oder wie geht man da vor?
Also im Grunde ist es so ein bisschen daraus entstanden, dass wir gesagt haben, wo wollen wir eigentlich hin? Und was brauchen wir dafür für ein Handwerkszeug? Und dann ist es natürlich klar, wenn wir uns mal anschauen, wenn Sie sich mal so diese Muster anschauen für eine Verfahrensdokumentation, da ist da ganz viel Systemanalyse drin, viel, viel Prozessverständnis. Also man geht aus der Ist-Analyse über die Erstellung vom Sollkonzept hin und geht in die Umsetzung. Das hat eigentlich mit Steuerrecht überhaupt gar nichts zu tun. Ja? Und das sind Methoden, die kommen dann eben aus der Systemanalyse heraus. Und wir haben festgestellt, wenn wir das als Thema machen wollen beim Veit, ja, dann brauchen die auch dieses Verständnis. Und deshalb haben wir das teilweise eingebaut. Wir haben es sehr, sehr offen formuliert in der Prüfungsordnung, weil wir uns klar waren, das ist ein Bereich, also wir kennen alles Steuerrecht, das ändert sich ziemlich schnell, ja, aber dass es noch einen Bereich gibt, der sich noch schneller ändert, ja, da haben wir gesagt, wir müssen das möglichst offen formulieren, was natürlich dann auch das Problem mit sich bringt, wie ist der Erwartungshorizont von denjenigen, die die Klausur erstellen, was soll da gesagt werden? Also da müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass man das auch erlernen kann, was wir wollen. Dafür gab es dieses Musterskript, das ist wirklich nur ein Muster, ja, gewesen. Das war so ein bisschen die Darstellung, was haben wir uns eigentlich vorgestellt, als wir das da reingeschrieben haben, damit man weiß, was in unseren Köpfen war. Aber im Grunde war es tatsächlich die Überlegung, wenn wir bestimmte Produkte am Ende haben wollen, ja, welche Werkzeuge brauchen wir dafür? Und das war eben ziemlich wenig steuerrechtlich, verfahrensrechtliche Instrumente, die wir da anwenden müssen oder verfahrensrechtliches Wissen, sondern eigentlich vielmehr systemisches Wissen, technisches Wissen. Da sind dann eben die Datenbanken drin. Man muss wissen, welche Dateiformate gibt es, was funktioniert, was ist revisionssicher und mit was sollte man besser nicht arbeiten, alles diese Punkte. Und um das zu sensibilisieren, haben wir eben diese Inhalte geschaffen, aber natürlich auch, wie gehe ich in der Kommunikation um mit meinen Kolleginnen und Kollegen, denen die Angst zu nehmen oder auch, wie gehe ich mit dem Mandanten um, wie kommuniziere ich mit der Finanzverwaltung, alles diese Themen, die sind, eigentlich haben die sich im Laufe der Entwicklung des Veits so eingeschlichen, weil wir festgestellt haben, die brauchen wir.
Genau, das ist auch gerade die Herausforderung gewesen, wie können wir wirklich da konkrete Softwareprodukte irgendwie vermeiden, irgendwie in der Prüfung zu nennen. Das können wir gar nicht, konnte ja gar nicht gemacht werden. Und deshalb haben wir wirklich geguckt, wie stark gehen wir in die Prozesse rein, also die Arbeitsabläufe wirklich darzustellen, was ist wirklich im Arbeitsalltag gefordert, ja. Also hin vom Technikverständnis bis hin zur Kommunikation in alle Richtungen, Finanzverwaltung, ins Team hinein, in die Kanzlei, aber auch zum Mandanten. Und wir hatten uns ursprünglich auch die Frage gestellt, welche Kompetenz, welchen Grundberuf nehmen wir dazu? Wir hatten wirklich die Theorie gehabt, nehmen wir den ITler, den wir mit Steuerkenntnissen dann anschlauen, ja? Oder nehmen wir wirklich jemanden aus dem Berufsstand, einen Steuerfachangestellten, den wir mit IT-Kenntnissen dann einfach nochmal beibringen beziehungsweise nochmal weiter vermitteln? Und da war nachher relativ schnell klar gewesen, es geht nur auf Grundlage der Fachkenntnisse, weil ein ITler Steuerrecht beizubringen funktioniert einfach nicht. Und das sind ganz andere, anderes Grundherangehen an Wissensvermittlung. Und da sind wir auch wirklich didaktisch immer Stück für Stück vorangegangen, haben es in unzähligen Arbeitskreissitzungen dann wirklich dann die Themen erarbeitet und haben dann da versucht, eine Struktur reinzubekommen, die uns eigentlich, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Wo ich auch immer wieder, jetzt auch gerade als Verbandsgeschäftsführer mal so mitbekomme, wir bilden ja dann auch aus über unser Fachinstitut, dass gerade das Verfahrensrecht wirklich sehr, sehr, nicht so beliebt ist, muss man es einfach mal sagen. aber da kommt man nicht drum rum. Aber trotzdem muss man wirklich meinen Fokus drauf legen, das wirklich praxisgerecht auch zu vermitteln. Und da sind Sie natürlich auch gefragt dann, auch mit dem Lehrbuch, aber auch gerade in der Klausurerstellung und nachher Prüfung, das dann abzubilden. Und da hat noch die Idee gehabt, nachher, weil wirklich viel Kommunikation gefragt ist, auch, sagen wir mal, Probleme, die es dann gibt bei der Software, auch zu vermitteln oder auch zu wissen, wie es beim Mandanten ist, die Schnittstellen mit einzurichten, wie die Kommunikation und Lösungsverständnis ist dann einfach gefragt. Da sollten auch wirklich dann Praxisbeispiele vorgestellt werden in einer möglichen Prüfung, um dann auch das einfach zu kommunizieren und zu erklären, auch gut zu erklären dann.
Ja, vielleicht da noch ergänzend, also wir haben aber ganz klar gesagt, wir wollen auf jeden Fall auch wirklich die aus der IT-Branche, aus der IT-Ecke kommen, mit dabei haben. Deshalb haben wir in der Prüfungsordnung extra für die Zulassung auch eine Ziffer oder eine Nummer geschaffen, für die, die als Bildungsvoraussetzung eben Industrie- oder IT-Systemkaufmann sind oder Fachinformatiker, was nicht, alles, was wir reingeschrieben haben. Also auch die sind ausdrücklich genannt, auch die sind ausdrücklich willkommen, ja. Denn ja, wir brauchen Systemverständnis. Das Steuerrecht, wenn die dann 2-3 Jahre gearbeitet haben in der Stadtkanzlei, werden die das auch schon packen, ja. Also jeder hat seine unterschiedlichen Schwerpunkte, aber die sind natürlich ausdrücklich mitgenannt und wir begrüßen es sehr, wenn auch diese, in Anführungszeichen, Quereinsteiger bei uns dann in die Prüfung gehen.
Vielleicht da auch nochmal ein Anknüpfungspunkt. Ich glaube, es besteht Konsens, dass an der Digitalisierung kein Weg mehr vorbeiführen wird. Wenn wir jetzt dann auch einen Digitalisierungsgrad uns anschauen, der Kanzleien, dann ist es auch freilich eine Möglichkeit, die vorhandenen Geschäftsfelder auszubauen, zu erweitern, aber auch sich mit ihnen resilienter gegenüber Veränderungen aufzustellen. Und ich möchte jetzt vielleicht nochmal gerade auf den von Herrn Schiffner adressierten Aspekt eingehen. Anforderungsprofil, Rollenprofil und Kompetenzen. Also es entstehen ja neue Anforderungsprofile. Dadurch, durch die Öffnung mit IT-Bezug haben wir das jetzt adressiert. Aber jetzt kommt ja neue Entwicklungen freilich immer hinzu. Also ich spreche jetzt mal Schlagwort künstliche Intelligenz mal an vielleicht und die damit verbundenen Entwicklungen auf dem Berufsstand, die Entwicklungen für Zukunft, aber auch für jetzt werden ja auch klar offenkundig sein. Wie kann man solche technologischen Entwicklungen, die es ja sehr rasant sich ergeben haben in letzter Zeit, wie kann man das auch abbilden in solchen Prüfungsordnungen, wie kann man das in der Qualifizierung abbilden? Gibt es da einen Mechanismus, einen Rhythmus dahingehend, wo man eine Überarbeitung dann anstrebt und dann auch das dann bundeseinheitlich adressiert?
Ja, also wir werden sicherlich den FEIT jetzt in naher Zukunft da nochmal überarbeiten, wobei, wie gesagt, er ist ziemlich frei formuliert worden. Da passt auch die KI rein, an die wir vielleicht so ein bisschen gedacht haben, aber die noch überhaupt nicht im Fokus stand. Wir haben deshalb auch die Prüfungssystematik geändert. Ja, typisch steuerliche Prüfungen sind immer viel schriftlich und ein bisschen mündlich. Ja, muss man ganz klar sagen. Steuerliche Sachverhalte kann man super schriftlich abprüfen. Das ist eine tolle Sache. In dem Bereich fällt es uns ziemlich schwer, das schriftlich abzuprüfen. Und deshalb haben wir überlegt, wir haben also eine neue Prüfungsform hier etabliert, indem wir gesagt haben, wir wollen das eher so abprüfen, wie auch an den Universitäten die Systeme, ITler geprüft werden. Das sind nämlich dann in der Regel Produkte oder Projekte, die sie dort vorstellen. Und deshalb ist auch unsere mündliche Prüfung, hat ein deutliches Schwergewicht, hat also deutlich zugenommen gegenüber der schriftlichen Prüfung. Und in dieser Prüfung, da kann man natürlich sehr, sehr gut Themen abbilden, Fragen stellen, ja, und da kann man immer aktuell auf solche Themen eingehen. Und insofern ist einfach allein auch schon die Prüfungsform mit diesem ganz großen Schwerpunkt auf der mündlichen Prüfung mit der Vorstellung eines Projekts, ja, was sich der Prüfling frei aussuchen kann, wo wir auch Hilfestellung geben, wo wir sagen, das sind so Sachen als Beispiel, die eignen sich nicht so richtig toll, ja, aber es gibt eben tolle Beispiele, wo man das machen kann, dass man also in dieser mündlichen Prüfung da sehr, sehr flexibel und sehr aktuell auf die Themen eingehen kann und dann merkt man schon, wo stehen die Prüflinge und wie sehr haben sich damit beschäftigt und identifiziert.
Ja, das ist sehr spannend. Jetzt würde ich ja am liebsten mal fragen, was das so für Beispiele sind, die geeignet sind und welche, die nicht geeignet sind. Ich meine, haben Sie da was in Ihrem Repertoire oder?
Da müsste ich jetzt selber reingucken. Das können Sie aber abrufen. Also wenn Sie bei der bei der prüfenden Kammer anfragen, dann bekommen Sie das als Hinweis schon vor der Auswahl Ihres Themas für die mündliche Prüfung, was sich eignet, was nicht. Es gibt so eine Art Konsens zwischen allen Kammern, den haben wir gemeinsam erarbeitet. Den müssten wir vielleicht mal wieder überarbeiten, aber da gibt es so bestimmte Hinweise, dass man nicht in die falsche Richtung rennt. Ne? Weil das ist, wir haben keine Vorprüfung. Ja? Sie wählen ein Thema aus und wenn das irgendwie vorbeigeht an dem, was wir wollen, dann ist das doof. Das ist schade für die ganze Zeit. Und da haben wir so ein paar Hinweise, die sind natürlich schon global, in Anführungszeichen, aber man kann daraus erkennen, was sich eignet und was nicht. Habe ich jetzt aber nicht im Kopf, was wir da drin haben. Aber ich glaube, die sind frei im Internet verfügbar. Müsste ich mal bei meiner Kammer mal nachschauen, ob wir diese Beispiele sogar öffentlich auf der Homepage haben.
Ja, das passt doch ganz gut. Das erinnert mich so ein bisschen an die Beantragung von Fördermitteln für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Da gibt es meistens auch Listen mit Maßnahmen, die zulässig sind und welche, die nicht so passend sind. Richtig, ne? Insofern, das ist doch eigentlich ganz gut und das kann, glaube ich, dem einen oder anderen Prüfling ja durchaus auch dann eine Hilfeleistung sein. Wir haben tatsächlich in der Praxis durchaus auch mal so die eine oder andere Frage bekommen, gerade als es halt ganz frisch losging mit der ersten Fallprüfung. Da hatten wir auch noch mit so einem Softwareanbieter zusammen mal so ein Online-Tool, wo wir gesagt haben, ne, stell Fragen, ne, und dann gucken wir mal. Und da war es so, ja, was ist denn geeignet? So, und wir haben dann tatsächlich aus unserer Praxis gesagt, naja, was passiert denn tatsächlich in Kanzleien? Ne? Und ist es eher ein internes Digitalisierungsvorhaben, was im Fokus steht? Oder ist es was an der Schnittstelle zu Mandanten, Anbindung von Vorsystemen und so? Und da ist das, glaube ich, schon tatsächlich hilfreich. Ich halte es persönlich auch für hochrelevant, diese Methodenkompetenz tatsächlich auch mit in den Fokus zu setzen, weil wir eben eine ganz andere Form der Beratung ja auch dann bringen. Und aus meiner Sicht ist ja das Thema Fight auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wenn halt Kanzleien sich mit der Frage beschäftigen, wo geht es denn strategisch eigentlich hin? Also wir kennen ja nun schon alle lange Jahre die Diskussion über die Automatisierung der Buchhaltungsprozesse und ne, welche Auswirkungen hat das vielleicht auf den Wert der Buchhaltung, auf die Honorarstrukturen. Und wenn man dann guckt, ne, wie so in den Kanzleien meistens auch die Honorare verteilt sind, da ist so das klassische deklaratorische Geschäft ja schon, nimmt ja einen sehr großen Anteil ein. Und da stellt sich ja schon mal die Frage, okay, was passiert denn, wenn das sich vielleicht mal in irgendeiner Form verändern sollte? Und da ist ja sowas wie im Bereich Prozessberatung beispielsweise reinzugehen, ne? Also Vorsysteme, Mandanten auch im Bereich der Digitalisierung, der kaufmännischen, steuerrelevanten Prozesse zu beraten. Das kann ja auch ein neues Geschäftsfeld werden für Kanzleien, die da halt wirklich rein wollen. Und nach hinten raus gedacht, immer so der Punkt, ja, für die, die vielleicht nicht an den Prozessen arbeiten wollen, sondern eher tiefer in die Zahlen reingehen, also dieses analytische Verständnis, eher so ein bisschen Richtung Controlling, ne? Die Mehrwerte auf der betriebswirtschaftlichen Ebene, neben den ganzen steuerrelevanten Themen halt zu heben. Also eigentlich ein Jungbrunnen an Themen, ne, wenn man eine Kanzlei halt auch weiterentwickeln möchte. Da erleben wir aber trotzdem in der Praxis, dass viele Kanzleien einfach im Tagesgeschäft so eingebunden sind, dass es ihnen sehr, sehr schwer fällt, diese Themen wirklich aktiv anzugehen. Das ist ja eine gestaltende Rolle, die man als Kanzlei einnehmen muss, um auch zu sagen, wir wollen uns kompetenztechnisch aufstellen, aber wir wollen vor allem auch diese Veränderungen in die Zukunft aktiv mitgestalten. Und da ist ja der Fight durchaus eine Qualifikation, wo ich mir vorstellen würde, dass es für viele Kanzleiinhaberinnen und Inhaber eigentlich sehr attraktiv sein müsste, den Mitarbeitenden das anzubieten. Haben Sie da schon einen Eindruck, wie akzeptiert ist das ganze Angebot? Ne? Also werden viele Prüflinge, stellen sich dieser Aufgabe, wollen sie diesen Weg gehen? Kriegen Sie mit, dass Kanzleien das auch sehr proaktiv mit fördern und ihre Mitarbeitenden wirklich versuchen, dahin zu bewegen? So, mach das mal, das ist für dich und auch für uns als Kanzlei gut. Haben Sie da schon irgendein Feedback?
Also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie groß jetzt sozusagen die Nachfrage ist. Was ich nur sagen kann, und das ist tatsächlich mit so einem Lehrgang, mit einer Abschlussprüfung am Ende, der schöne Effekt. Das ist jetzt nicht ein Beispiel, was ich erfunden habe, aber ich finde es so super treffend. Ja, man kann natürlich versuchen, mit einer stumpfen Axt im Wald rumzuknüppeln und Bäume zu fällen. Und wenn jemand sagt, willst du deine Axt nicht mal schärfen? Nee, dafür habe ich keine Zeit. Also ich muss Bäume umlegen, ich habe keine Zeit, meine Axt zu schärfen. Kann man machen, ist aber vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Im Tagesgeschäft, sich mal hier in ein Seminar und da was anzuschauen, das ist schwierig. Das ist so wie, ich versuche, meine Axt zu schärfen, aber ich habe wieder keine Zeit. Das heißt, wenn man dann so eine Fortbildungslehrer bucht zu festen Terminen und auch der Chef sagt, du hast die Zeit dafür, geh da hin und mach das, dann hat man einen strukturierten Prozess, man bekommt die Inhalte vermittelt und hat noch den Mehrwert einer Abschlussprüfung und dann kommt man dahin, dass man eben auch sich die Zeit nehmen kann und nehmen darf. Und das ist so der Punkt, wo wir sagen, das ist noch was anderes, als wenn ich mir ein Dativ-Seminar zu Unternehmen online angucke. Ja, das ist einfach nicht strukturiert. Ja, und da sind auch bestimmte Grundlagen nicht dabei, weil man braucht ein gewisses Grundlagenverständnis, um es wirklich essentiell zu verstehen. Und deshalb ist dieser Kurs, den man am besten voranschaltet, ja, einfach sinnvoll, um sich selbst dieses Zeitfenster zu schaffen und auch dem Kanzleienhaber bewusst zu machen, du musst den freistellen. Der braucht die Zeit dafür. Der muss das können. Der muss mal seine Axt schärfen können. Sonst kloppt ihr alle im Wald mit stumpfen Äxten die Bäume hoch. Das funktioniert nicht mehr lange. Ja, also insofern, Enrico, du kannst ja vielleicht mal sagen, ihr macht ja diese Fortbildung, ihr bietet die an. Ich habe sogar mal gehört, dass da sich Steuerberater reingesetzt haben. Gar nicht, weil sie die Prüfung machen wollen, sondern weil sie einfach die Informationen haben wollen. Ja, und das auch oben strukturiert.
Richtig, genau. Das ist wirklich klar. So dieses Wissen im Endeffekt, was dort im Endeffekt gefragt ist, ja. Also wir haben auch Teilnehmer bei uns in den Kursen, die machen dann gar nicht die Fight-Prüfung, sondern die wollen wirklich komplett einfach das Wissen haben. Wir bieten ja auch noch praktisch nicht nur die Vorbereitung für den Fight an, sondern haben auch den Tax-IT-Manager, den Tim im Endeffekt parallel ins Leben gerufen. Und das ist praktisch einerseits auch die Vorbereitung für den Fight, aber andererseits auch ein selbstständiges Zertifikat. Das ist wirklich gefragt, das machen wir zusammen mit dem Steuerberaterverband Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zusammen. Und da haben wir wirklich so einen Basic-Kurs für die Grundlagen. Dann geht es nochmal weiter, wirklich in die Prozesse in der Kanzlei, aber auch zum Mandanten. Und da gibt es auch alle Zusatzmodule, die wir dazu haben. Also da kann sich jeder mal bei uns unter fsb-fachinstitut.de gern informieren. Und wirklich sehr gefragt, war jetzt auch in diesem Jahr wieder ausgebucht, geht jetzt in die nächste Runde auch mit den Qualifikationen dazu. Aber im Endeffekt müssen wir auch, sei es die Kammer, sei es jetzt, sag mal, die Verbände für den Berufsstand Angebote schaffen, ja, was gerade die Digitalisierung anbelangt. Der Schreibtisch ist voll und irgendwie muss man wirklich, Alex hat es gesagt, die Mitarbeiter freistellen, Freiraum schaffen, ja. Aber wir haben seitens des Verbandes, ja auch der Verbände, ja auch schon seit 3 Jahren jetzt die Tax-Arena ins Leben gerufen. Die gibt es mittlerweile 8 Male in ganz Deutschland. Berlin ist nächstes Jahr am 18. Juni wieder an der Reihe. Und da kommen wirklich nicht nur die Kanzleinhaber, da kommt das ganze Team, auch gerade mit den Zeitleuten, den IT-affinen Mitarbeitern, um zu informieren. Und da haben wir auch an einem Tag ein Angebot, was gibt es wirklich auf dem Markt an Softwareanbieter, an digitalen Tools, ja, alles rund um die Kanzlei, um sich zu informieren. Das gehört alles mit dazu. Also es ist nicht nur sagen, sind wir mit der Prüfung zum Fight getan. Es gehört dann auch dazu, sich immer wieder weiterzubilden, weil im IT-Bereich passiert halt so viel, ja. Und durch die KI ist es halt noch schneller geworden. Ich habe vor ein paar Jahren nochmal einen Aufsatz geschrieben, nochmal genau geguckt. In der IT ändert sich wirklich jedes Jahr. Da kommt jedes Jahr neue Produkte auf den Markt. Und dann guckt, wenn die in der Praxis umgesetzt wird, dauert es mindestens 2 bis 3 Jahre, bis das wirklich von den umgesetzt wird, etabliert wird, eingekauft wurde, ja. Und dann dauert es eigentlich wieder 4 bis 6 Jahre, um das im Bildungssektor wieder umzusetzen, in Prüfungsordnungen etc., ja. Und Alex und ich, wir hatten ja auch mit dem Ausschuss 20 diese ganze Neuordnung der Steuerfachangestellten Ausbildung begleitet. Das war wirklich ein 10-Jahres-Prozess gewesen, weil da wirklich Bundesministerien, Gewerkschaften beteiligt sind. Und es ist wirklich ein sehr formelles Verfahren, was wirklich extrem viel Zeit in der Vor- und Nachbereitung gebraucht hat. Und jetzt bei den Kammerprüfungen mit dem Fachassistenten, das ist wirklich so, das ist noch das schnellere Verfahren, ja, weil wirklich nur die Kammern beteiligt sind und das über die Landesministerien genehmigen müssen, ohne die Gewerkschaften. Wenn wir die noch mit einschalten würden, dann wären wir jetzt vielleicht gerade dabei, das irgendwie einzuführen. Das würde nicht schon 3-4 Jahre laufen, ja. Also das ist wirklich ein rein förmlich, juristisch gesehen, ein Mammutprojekt, diese ganzen Ausbildungsordnungen, Prüfungsordnungen umzusetzen.
Ja. Guck mal, Daniel, da sind wir wahrscheinlich mit der Erstellung unseres Lehrbuchs doch noch ganz gut gefahren, ne? So vom Zeithorizont. Wir haben natürlich ja auch die Situation gehabt, ne? In dem Lehrbuch arbeiten wir ja ganz viele Perspektiven und Themen, die halt in dem Fight eine Rolle spielen ab. Und das haben jetzt auch nicht der Daniel Kälberer und ich alleine geschrieben, sondern wir hatten ja auch Autoren, die insbesondere viel Praxisexpertise mitbringen, da reingeholt. Ne? Weil wir so ein bisschen versuchen wollten, ein Lehrbuch, was aber durchaus sehr hohe Praxisanteile und Praxisrelevanz einfach enthält, weil wir glauben, dass das genau die Mischung ist, die man braucht. Ne? Also es ist nicht die schnöde Theorie, die einen weiterbringt, sondern die Mischung. Und insbesondere so diese Transformation oder die Brücke reinzubauen, was heißt das dann eigentlich in meinem Tagesgeschäft? Ne? Also welche Auswirkungen hat das auf meine Beratungstätigkeit? Was brauche ich dafür? Genau, das war auch schon etwas ambitioniert, weil wir auch unterschiedliche, wir hatten einen Rechtsanwalt dabei, dann Steuerberater war mit dabei, natürlich dann unser Professor da mit dabei. Also alle möglichen Kompetenzen integriert.
Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch nochmal zu betonen, dass dieser praktische Anteil auch wirklich wichtig ist, ja, dieses Umsetzen, deshalb auch diese etwas andere Prüfungsform, ne, also der große Fokus auf die mündliche Prüfung, wo man wirklich praktisch mal was darstellen kann, man kann seine Endgeräte mitbringen, man kann dort Projekte zeigen, ja, das ist was ganz anderes, als wir in den anderen steuerrechtlichen Prüfungen kennen, ja, aber das ist eben gerade in diesem Bereich ganz wichtig, ja, muss man wirklich sagen, kann ich nur unterstreichen, absolut. Ja.
Wir legen auch gerade bei uns bei der Vorbereitung ganz großen Wert auf einen großen Praxisbezug. Also deshalb sind die Kurse bei uns in Niedersachsen immer gut ausgebucht, muss ich sagen.
Das ist doch sehr schön.
Ich würde da gerne nochmal vielleicht einsteigen. Wir haben jetzt viel gehört über Methodenkompetenzen, über die Strategie der Kanzleientwicklung, bis hin aktuelle Themen. Also wir haben jetzt gerade schon über E-Rechnung, über Plattformökonomie, neue Datenformate, neue Entwicklungen, Vida-Package haben wir kurz angerissen. Um vielleicht ein erstes Zwischenfazit ziehen zu können, wenn man jetzt die Rolle des Fights zukünftig anschaut, wird es dann sozusagen eine Standardrolle in den Kanzleien werden? Und vor allem, in welches Gefüge reiht sich das dann ein? Wir kennen den Fachassistenten Lohn und Gehalt, wir kennen die weiteren Qualifizierungen, beispielsweise Fachassistent Rechnungswesen und Controlling, Fachassistent Land- und Forstwirtschaft. Wie fügt sich das am Ende des Tages einerseits in die Qualifizierungsebenen ein und andererseits, ja, mit welchen Rollen und mit welchem Selbstverständnis kann ich sozusagen die Qualifizierung erwerben beziehungsweise auf den Markt gehen? Und wie fügt sich das auch in das Gesamtgefüge am Ende des Tages ein?
Also, das ist eine super wichtige Frage und eine tolle Vorlage, um auch mal so ein bisschen darzustellen, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir Fachassistent sagen? Also im Grunde sind die Kenntnisse Lohn und Gehalt, Rechnungswesen, Controlling, Digitalisierung, IT-Prozesse und auch Land- und Forstwirtschaft, gut, Land- und Forstwirtschaft in Berlin vielleicht nicht ganz so wirklich, aber in Brandenburg umso mehr. Das sind natürlich Kenntnisse, die muss ein Fachangestellter drauf haben. Klammer auf, in Grundzügen. Wir sagen, wenn du Fachassistent werden willst, dann bist du kein guter Lohnsachbearbeiter. Das ist so ein bisschen immer, da wird immer gesagt, jetzt ist mal toll, wenn du mal Lohn lernst, jetzt mach mal diesen Fachassistenten. Nein, das ist es eben gerade nicht. Und auch der Fachassistent IT ist nicht der normale Sachbearbeiter in der Kanzlei. Die brauchen auch die Kenntnisse. Deshalb haben wir auch in der Neuordnung von der Ausbildungsordnung die digitalen Geschäftsprozesse als integrative Berufsposition mit aufgenommen. Die Fachassistenten, das sind die Teamleiter, das sind die Leuchttürme in den Kanzleien, das sind die, die die sozusagen Speerspitze darstellen. Das heißt, wenn man Fachassistent ist, dann wird man immer mehr Wissen haben als alle anderen. Man wird Ansprechpartner für diesen Schwerpunkt sein. Sei es jetzt Rechnungswesen Controlling, sei es IT, sei es Lohn und Gehalt. Man wird immer der sein, der für die speziellen Fragen für die anderen da ist, für die Mandanten da ist, der vielleicht auch als Ansprechpartner für den Kanzleiinhaber fungiert und bestimmte Projekte mit ihm in der Digitalstrategie bespricht, Impulse setzt und sagt, das könnte man auch mal machen und die dann auch umsetzt. Ja? Also Fachassistent heißt nicht, ich gucke mir das mal an und finde es ganz toll, sondern Fachassistent sind tatsächlich die Teamleiter, die Leuchttürme und sind nicht diejenigen, die quasi sich das Basiswissen erwerben wollen. Das setzt man eigentlich voraus in allen Bereichen. Ja? Und deshalb auch diese ich kann mal gar nicht sagen, Zwischenebene. Von der Stundenanzahl von der Fortbildung, ja, Zwischenebene. Der Steuerfachwirt macht natürlich auch sehr, sehr viel. Der hat auch die ganze BWL mit dabei, der hat den Lohn mit dabei. Da ist tatsächlich die IT nicht ganz so ausgeprägt. Ja, da gibt es eben auch nur die Grundlagen. Insofern IT wird man immer ein sehr, sehr spezieller, ein sehr, sehr benötigter, geschätzter Mitarbeiter, Mitarbeiterin sein in der Kanzlei. Aber wie gesagt, dann hört man nicht mit der Prüfung auf. Ja, man muss sich ständig fortbilden und wahrscheinlich noch häufiger als im Steuerrecht.
Da haben Sie jetzt, das ist ja super dargestellt, tatsächlich welche Kompetenz und auch welche Funktion dann ein Fachassistent für IT und Digitalisierung in der Kanzlei einnehmen kann. Nach unserem Verständnis ist das ja im Prinzip aus Kanzleisicht, so einmal geht es nach innen, also die Abläufe in der Kanzlei und auch vielleicht ein bisschen sogar interne Schulungen mit zu begleiten und dafür zu sorgen, dass all diejenigen, die jetzt nicht diese tiefgehende Kompetenz aufgebaut haben, gerade die jetzt auch schon länger im Job sind, die jetzt nicht mehr in der Ausbildung dann das mitlernen werden, dass die halt auch wirklich mitgenommen werden. Zum anderen halt nach außen in die Mandantenberatung, das sind ja so im Prinzip die Einsatzfelder. Aber was meinen Sie, was für organisatorische Veränderungen würden sich denn dann oder ergeben sich denn für die Kanzleien eigentlich, um so einen Fachassistenten, den Sie dann aufgebaut haben oder den Sie haben ausbilden lassen, dann auch wirklich in der Kanzlei wirken zu lassen, sodass da Gestaltungsspielräume entstehen, weil da bringt ja im Zweifel vielleicht der Mitarbeiter wirklich auch ein Kompetenzset mit, was die Inhaber und die Berufsträger in der Form vielleicht gar nicht haben oder mit ziemlicher Sicherheit an vielen Stellen gar nicht haben. Das ist ja schon in der Art und Weise, wie in Kanzleien zusammengearbeitet wird. Ja, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt ja schon noch welche, die sehr hierarchisch aufgebaut sind, welche, die schon eher sehr flach organisiert sind. Aber da verteilen sich die Kompetenzen ja schon in einen Bereich rein, wo ja auch eine andere Organisationsstruktur in einer Kanzlei durchaus vielleicht Sinn machen würde.
Also das ist eine gute Frage, denn das hat auch was mit Mindset zu tun. Ja, dieser Fight wird, und das ist die Hoffnung, ja, und dazu muss die Bereitschaft da sein, sowohl von den Kanzleiinhabern, von den Chefs, von den leitenden Angestellten, als auch von den Mitarbeitern. Er wird und sollte auch das Mindset in der Kanzlei ändern. Ja, in dem Sinne, dass wir die Produkte, die wir haben, auch nutzen, um besser zu werden, um schneller zu werden und um Routine und Standards einfach die Technik machen zu lassen, damit wir Zeit für andere Geschichten haben. Sie haben vorhin gesagt, Beratung, ja, Aufbereitung der Daten, mal eine wirklich effektive Mandantenberatung und nicht nur einmal im Jahr, sondern am besten monatlich sich mit dem Mandanten zusammensetzen. Das ist eine tatsächliche Änderung des Mindsets. Wir kommen in den Kanzleien du hast ein bisschen angesprochen, Deklarationsberatung, ja, Datenberge verarbeiten und die Auswertung rausschicken. Wir müssen unser Mindset ändern. Wir müssen weiter in die Beratung gehen. Wir müssen diese Produkte, diese technischen Möglichkeiten nutzen. Und das ist tatsächlich auch die Aufgabe des Fights. Da steht irgendwo auch im Skript drin, ne? Erarbeitung einer Digitalstrategie für die Kanzlei. Ja, das ist so der Punkt, wo ich sage, das trifft dann auch den Kanzleienhaber. Und im besten Fall hat er auch Lust drauf. Ja? Schlechtes investiertes Geld wäre, wenn er sagt, ich zahle den Lehrgang, aber dann soll bitteschön alles so bleiben, wie es ist. Das wäre der ganz falsche Ansatz, ja, dann kann man sich das sparen. Dann ist aber auch diesen engagierten Mitarbeiter ziemlich schnell los.
Was waren denn vielleicht die Aha-Momente jetzt dann, wenn man die Prüfungskonzeption beziehungsweise die fachliche Erarbeitung in den Veranstaltungen, jetzt in den Qualifizierungsveranstaltungen, in den Fortbildungen oder auch runtergebrochen auf die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen. Was war sozusagen das Momentum, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, wo Sie häufig wiedergespiegelt bekommen haben und da gesagt, okay, wir gehen jetzt tatsächlich in diese Qualifizierung rein, beziehungsweise wir brauchen sozusagen einen qualifizierten Mitarbeiter, eine qualifizierte Mitarbeiterin für diesen Bereich, wegen welchem Aspekt war das dann am Ende des Tages?
Ich glaube, da gibt es nicht den einen Aspekt. Da gibt es ganz, ganz viele. Und natürlich ist der Druck von außen einer der ganz großen Aspekte. Ja, man hat den Druck von außen, man stellt das fest und sei es der Softwareanbieter, meinetwegen Dativ oder alle Softwareanbieter, es gibt ständig neue Möglichkeiten, es gibt ständig neue Schnittstellen, Möglichkeiten, das einzuspielen. Wenn ich mir nur angucke, was sich auf dem Marktplatz bei Dativ tummelt, an Möglichkeiten von weiteren Programmen, die auch in die Dativ-Welt eingebunden werden, in der Kollaboration mit den Mandanten und so weiter. Da braucht man eben auch diese innovativen Mitarbeiter. Und das sind ja die richtig guten Mitarbeiter. Und wenn ich die halten will, dann muss ich denen auch eine Möglichkeit geben zu sagen, hier kannst du dich fortbilden und dann kriegst du auch ein Zertifikat. Der größte Effekt, der bei mir aufgetreten ist, dass ich mich mal mit einem Ausschussmitglied aus dem Prüfungsausschuss unterhalten habe. einer meiner Kollegen, auch aus der Steuerberaterkammer Berlin, aus dem Vorstand, hochdigital affin, ja, der macht alles, der ist also eigentlich nur noch gefühlt virtuell unterwegs. Und er sagte zu mir, in einer Prüfung hat ein Prüfling ein Tool mitgebracht, was der selbst gebaut hat, wo er gesagt hat, das hat er sich sofort aufgeschrieben, ja, das fand er so toll, ja. Der sagt, da habe ich sogar was gelernt in dieser Prüfung. Also das sind die Personen, die uns weiterbringen. Und das ist toll, wenn die quasi in der Prüfung ihr Wissen zeigen und dann eben auch gewertschätzt werden. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es muss die Wertschätzung da sein. Das ist dann nachher auch das Kammerzertifikat, ja, was dann in Deutschland weit gilt. Und ja, es ist ein bisschen mühsam mit der ganzen, sage ich mal, Formalität, bis hin zu den Verwaltungen und Finanzministerien, die dazu sagen müssen. Aber es ist ein Kammerzertifikat, ja. Aber es hat eben auch mit den Kanzleien was mit Wertschätzung zu tun. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, da sind dann genau die Richtigen in der Prüfung, wenn ein Prüfungsausschussmitglied sagt, ich habe was gelernt in der Prüfung.
Hammer. Also das zeigt ja wirklich ganz neue Möglichkeiten auf. Also eine Kammerprüfung als möglichen Akquisekanal für ein Produkt zu benutzen, das höre ich jetzt auch das erste Mal. Es ist ja... Sehr gut, aber das ist, glaube ich, tatsächlich ganz interessant, was so Digitalisierung ermöglicht, weil das sieht man ja schon am Markt, dass Menschen häufig Kompetenzen haben, die in ihrer eigenen Tätigkeit vielleicht gar nicht so gefragt sind. Aber wenn man dann mal jemanden neue Räume gibt und sich auch im Rahmen seines Jobs halt in neue Dimensionen reinarbeiten kann, dann schöpfen sie halt manchmal auch wirklich aus dem Vollen. Ne? Toll.
Das zeigt ja auch, wie groß der Markt geworden ist mittlerweile. Man hat gar nicht mehr den Überblick. Und wir haben jetzt auch kürzlich beim Verband so ein Netzwerk für digitale Kanzleiprozesse ins Leben gerufen. Und da ist einfach der Austausch total wichtig. Der eine hat das gehört, der andere hat das Tool in der Anwendung oder hat auch sich wirklich schon mal die Nase wirklich gestupst oder einfach Tool versucht hat einzuführen, was nicht funktioniert hat. Das sind ja auch alles Erfahrungswerte. Und das soll doch ausgetauscht werden. Kann nicht jeder irgendwie wirklich die eigenen negativen Erfahrungen machen, sondern wirklich positiv nach vorne gehen. Und das ist auch gerade auch bei uns in den Kursen, die Verknüpfung untereinander der Prüfungskandidaten oder der Kursteilnehmer total wichtig. Da bilden sie auch dann eigene Netzwerke und der Austausch. Ja, also das wächst auch immer wieder und wir merken auch bei uns in Dozenten, die geben auch immer wieder neue Aspekte rein. Was ist gerade jetzt auf dem Markt? Was ist gerade jetzt wieder aktuell? Ja, und gerade im Bereich KI passiert da eigentlich monatlich schon irgendwas Neues, ja, muss man mittlerweile sagen, was da wirklich an Large-Language-Modellen wieder auf den Markt gekommen ist. Und das ist einfach nur spannend, ja, aber man kann es, glaube ich, gar nicht komplett vorhalten und schon gar nicht als Kanzlei, aber da braucht man wirklich Mitarbeiter, ein Team dafür.
In der Tat. Ja, mit Blick auf die Zeit, Daniel, ich glaube, wir sind ja schon wirklich viele Themen durchgerannt, aber du siehst da aus, du hast, glaube ich, noch einen Punkt.
Ich habe tatsächlich noch einen Punkt und ich glaube, es fasst es ganz gut zusammen mit einem kleinen Blick in die Glaskugel. Vielleicht auch an Sie beide gerichtet. Wir wissen oder wir leben die Erkenntnis, dass das Steuerrecht in einer Reform der Permanenz sich befindet. Und jetzt mit Blick eben auf die digitale Entwicklung des Steuerrechts, mit Blick eben auf Echtzeitmeldungen, Steuerbescheide werden automatisiert oder auch, wie wir gehört haben, KI-basierte Sachverhaltserkennung und Ermittlungen. Jetzt im Allgemeinen und Besonderen gesprochen auf den Fight, wie wird sich sozusagen die Rolle vielleicht in Zukunft entwickeln und wie wird sich sozusagen dieses Rollenverständnis ja, zementieren in den Kanzleien und das vielleicht als Abschluss dieses wunderbaren, umfassenden Gesprächs an Sie beide gerichtet. Vielleicht Herr Schiffner, wenn Sie da Ihre Impulse geben wollen würden und ja,
also der Fight wird immer die Person sein, die zukunftsgerichtet der Kanzlei ein bisschen die Angst nimmt, sich von bestimmten Strukturen und von Kontrollmechanismen zu lösen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir alle lieben es, Bescheide zu prüfen, Häkchen zu machen und danach einen Brief zu schreiben. Ist alles in Ordnung und ist genau das rausgekommen, was ich gemacht habe. Toller Job, ja. Da werden wir mit den digitalen Bescheiden das gar nicht mehr machen müssen, weil die werden automatisch geprüft und dann geht am besten automatisch ein Schreiben raus. Und wir kümmern uns um die Fälle, wo es Probleme gibt, wo es nämlich abweicht. Ja, da können wir unser Wissen einsetzen. Das heißt, diese ganzen Standardtätigkeiten, da muss man aber der Kanzlei insgesamt, nicht nur dem Kanzleiinhaber oder Inhaberin, auf den Mitarbeitern, wir sind irgendwie so gepolt, ja, wir sind so eine Kontrollfreaks, ja, denen muss man auch die Angst nehmen zu sagen, ihr könnt das durchlaufen lassen. Wenn die Maschine sagt, und die ist von mir sauber geprüft und der Workflow ist sauber aufgesetzt, ja. Und ich habe das gecheckt, dann könnt ihr loslassen. Das geht dann automatisch und dann muss nicht mal ein Brief geschrieben werden, sondern es geht per E-Mail raus und das noch am besten geschützt. Wenn man da hinkommt, das ist nur ein Beispiel, auch Buchungen, die sich im System verbuchen, die sogenannte Doppelbuchungen sind, da guckt dann keiner mehr drauf, weil es gecheckt ist, weil jemand, dem ich vertraue, mein Fight gesagt hat, das funktioniert, die Maschine macht das richtig und die löst uns die Problematiken mit den Routineaufgaben, zu denen dann am Ende keiner mehr wirklich Lust hat und wir kriegen Freiraum für Beratung, für die wirklichen Probleme und das wird sich egal in welchem Bereich, entwickeln. Das heißt, dieses Mindset des Fights, ja, Zukunft zuzulassen und Zukunft zu nutzen, dieses Mindset, das wird immer da sein und da wird er immer einer derjenigen sein, die so einen halben Schritt mindestens mal voraus sind vor allen anderen, auch vor den Kanzleien. Das ist so meine Überzeugung beim Fight.
Kann ich gar nichts mehr mit dazugeben, das hat Alexander schon gut zusammengefasst, wirklich.
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Also vielen, vielen Dank für die fundierten Einblicke. Ich glaube, das hat wunderbar das auch gezeigt oder auch es wurde uns verdeutlicht, dass der Fight eben weit mehr ist als eine Fortbildungsprüfung, als eine Qualifizierung, sondern eben ein strategisches Element, um einen steuerbaren Beruf eben auf ein, ja, ich möchte sagen, zunehmend Daten- und technologiegetriebenes Umfeld vorzubereiten, ihn zu begleiten, freilich. Und damit leistet diese Qualifizierung, so meine ich, ein zentraler Beitrag eben zur Modernisierung des Steuerrechts auf der einen Seite, zur Professionalisierung von digitalen Prozessen in den Kanzleien am Ende. Und ganz klar, das haben Sie auch gerade richtig hervorgehoben, es geht auch um die Sicherung der Beratungsqualität in einer Zeit des schnellen technologischen Wandels. Und dafür aus meiner Sicht vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ich schließe mich diesem Dank an. Ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Startpunkt, wenn wir wollen all diese Dimensionen, die wir heute schon angerissen haben. Also wir wollen mit den Fightlern in Kanzleien, die die Prüfung schon gemacht haben, jetzt in den nächsten Folgen sprechen. Wir wollen aber auch mit aktiven Gestaltern aus der Tech-Branche sprechen, also von Softwareanbietern über auch ganz aktive vorreitende Steuerberaterinnen und Steuerberater. Wir wollen über mit Anbietern noch sprechen von Weiterbildungsangeboten. Wir wollen im Prinzip auf diese Qualifikation des Fights, weil wir, glaube ich, hier in diesem Kreise und hoffentlich auch alle, die zuhören, davon überzeugt sind, dass das eine hohe Relevanz hat. Das ist eben nicht eine einfache eine Vertiefung einer standardisierten oder einer bestehenden Kompetenz in der Steuerberatung ist, sondern das ist wirklich den Aufbau einer weitaus sehr relevanten, sehr technisch abhängigen Kompetenz ist. Insofern freuen wir uns darauf, einfach die Dimensionen, die da eine Rolle spielen, jetzt in den nächsten Folgen zu beleuchten. Ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit und wollen wir mal sehen, was daraus wird.
Wunderbar.